Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 10. November 2025. Das war eine hochinteressante Deutschlandreise, die ich in der letzten halben Woche erleben durfte. Am Sonntag bin ich zurückgekehrt mit einem prall gefüllten Rucksack an Erkenntnissen und Erfahrungen. Es begann im Westen, in Bielefeld. Dort hatte ich ein Gespräch mit Gertrude Lübe-Wolf. Demophobie. Muss man die direkte Demokratie fürchten? Für mich eines der wichtigsten Bücher aus letzter Zeit in der deutschsprachigen politjuristischen Publizistik. Nein, schränken wir es nicht ein mit Adjektiven. Eines der wichtigsten und triftigsten Bücher aus letzter Zeit, weil Gertrude Lübe-Wolf, eine hochdekorierte Verfassungsrechtlerin, hat bis zu ihrer Emeritierung in Bielefeld gelehrt, war ab 2002, wenn ich richtig liege, im Deutschen Verfassungsgerichtshof in Karlsruhe tätig und hat dort natürlich hineingesehen in die wichtigen Gremien der Bundesrepublik. Und sie kommt zum Schluss, direkte Demokratie wäre für Deutschland ein gutes Konzept. Und die meisten Argumente, die dagegen in Anschlag gebracht werden, sind leicht zu widerlegen. Und das finde ich hochgradig bemerkenswert, dass eine angesehene deutsche Verfassungsjuristin, die in den obersten Sphären ihres Berufs tätig gewesen ist, vermutlich als so ziemlich einzige in ihrer Zunft, unkonventionell diesen Standpunkt zur Diskussion stellt. Und ich glaube tatsächlich, wenn Sie mich fragen als Schweizer, ist die direkte Demokratie ein Gebot der Stunde für Deutschland. Und ein Fernziel wäre es dann übrigens auch, die Neutralität nach Schweizer Vorbild einmal einzuführen. Ich weiß, dann werden die Hände verworfen, das sei unrealistisch, das gehe doch nicht und so weiter. Ja, manchmal muss man auch das Unmögliche denken. Aber lieber bei den guten Zielen und nicht bei den schlechten. Wir schaffen das. Da mutet und traut man sich alles zu. Beim Falschen, aber man sollte vielleicht mal beim Richtigen mit «Wir schaffen das» beginnen. Und es wäre sicherlich zu schaffen. Natürlich, ich meine, was ist denn gegen direkte Demokratie, gegen Neutralität einzuwenden? Das ist doch sozusagen der Überlebensmodus des Kleinstaats. Und Deutschland ist eben auch ein Kleinstaat geworden, auch wenn natürlich viel grösser als die Schweiz, aber eben in dieser neuen Welt, in dieser sich verändernden Welt, dieser multipolaren Welt, der polyzentrischen Welt, der vielen Leviathane, der Raubtierstaaten, die da ihre Revierkämpfe betreiben, die verdammt sind zur Geopolitik, zur Großpolitik, die diese Milliarden rausknallen müssen für ihre militärische Verteidigungs- und notfalls auch Angriffstätigkeit. Wir sind doch alle entlastet von dem. Klar müssen wir uns auch verteidigen können, das hat man vernachlässigt. Aber wir müssen doch nicht diese Großmachtrolle spielen. Gerne groß ist das Problem in vielen Staaten, auch in Deutschland, der Politik. Gerne groß. Nein, sie brauchen in der Politik gerne klein. Also das sind so Überlegungen von Bielefeld. Dann bin ich nach Riesa gegangen. Vortrag und am Schluss Halle, diese neue Buchmesse von Susanne Dagen. Hochinteressant, was man dort gesehen hat. Wenn ich heute in den Medien darüber lese, ist das Hanebüchen zum Teil, was ich da wirklich gespiegelt finde. Ich komme gleich darauf. Zuerst zu meinem Vortrag in Riesa. Auch der hat zu reden gegeben und meine Vortragstournee geht ja weiter und ich nutze jetzt sozusagen die Aufmerksamkeit, um Sie allenfalls anzuregen, auch bei der einen oder anderen Veranstaltung dabei zu sein. Die Süddeutsche Zeitung widmet, ich bedanke mich sehr herzlich dafür bei den Kollegen, der Station Riesa, meinem Vortrag in Riesa, einem fast seitenfüllenden Artikel. Das ist also sehr interessant und der Journalist hat sich Mühe gegeben, da die verschiedenen Aspekte zusammenzufassen. Natürlich, die Süddeutsche ist jetzt nicht am Schluss applaudierend auf der Akklamationsschiene unterwegs. Da ist man dann sehr kritisch, aber es sind auch wirklich anerkennende Worte zu lesen, dass eben die Stimmung sehr gut war. Tatsächlich, wir haben über fast 3 Stunden diskutiert, Vortrag, dann intensive Debatte mit dem Publikum. Die Leute waren aufmerksam dabei und es ist dem Journalisten auch aufgefallen, dass ein Publizist aus der Schweiz da im Anzug, und Medienleute seien sowieso nicht so gut angeschrieben da im Osten, der sei da mit großem Wohlwollen und Wärme empfangen worden, wie ein Popstar begrüßt und gefeiert. Also das kann ich bestätigen. Und er schreibt hier auch, früher war er ein regelmäßiger Talkshow-Gast, das glaubt man gern. Köppel ist super gut drauf, führt im charmanten Schweizer Plauderton durch sein kleines Referat, freigesprochen, keine Folien. Dann die Frage, warum wird er eigentlich nicht mehr eingeladen in diese Talkshows? Was ja nicht stimmt. In gewisse stimmt, da bin ich schon länger nicht mehr dabei gewesen, dafür in anderen. Aber das ist eine Frage, die man sich hier jetzt einmal stellt. Nicht, dass meine Person so wichtig wäre, aber ich finde es eben noch interessant, insofern, als mir das ja auch aufgefallen ist, wenn du früher sozusagen bei jeder Gelegenheit angefragt wurdest, plötzlich nicht mehr. Und ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass eben in Deutschland tatsächlich die Toleranz gegenüber anderen Meinungen in diesem Medienmainstream abgenommen hat. Und das hat sich verschärft, das kann man ziemlich genau datieren, durch den Einzug der AfD ins deutsche Parlament, weil ich dann oft in dieser Situation war, als Schiedsrichter zwischen AfD, FDP und CDU/CSU auftreten zu müssen. Das war mir dann immer etwas unangenehm und man fühlte sich da nicht so zuständig. Und man merkte schon, dass da ein interner Hauskrach sich anbahnt in Deutschland, dass da eine Unsicherheit entsteht, auch eine Zerklüftung, diese Brandmauer. Hat ja in Deutschland nie jemand eine Absicht gehabt, jemals eine Brandmauer oder eine Mauer zu errichten, aber die Mauern sprießen dann doch wieder an allen Ecken und Enden hoch. Das hat man gemerkt. Und in dieser Stimmung, die sich da langsam aufgeladen hat, ist das dann nicht mehr so gern gesehen worden, wenn man da als Schweizer eher etwas Entwarnung gab. Ja, ich kann jetzt das nicht nachvollziehen, dass man diese AfD dermaßen da in diese finstere Ecke abschiebt. Das darf man nicht tun. Man muss in der Demokratie miteinander reden. Das wurde natürlich als Legitimation dieser Partei empfunden. Und das war nicht mehr erwünscht ab einem bestimmten Punkt. Vor allem dann auch nicht, als die Migrationskrise ein derart virulentes Thema geworden ist. Aber trotz allem, die Themen ließen sich dann nicht von der Agenda schieben und sie werden immer noch intensiv diskutiert. Der Artikel ist natürlich nicht eben ein reiner Jubel, sondern dann auch kritisch. Köppel, ich werde einfach kritisiert, weil ich auch mit den Russen rede, weil das meine russischen Freunde seien und so weiter. All diese dummen Unterstellungen. Also ich habe nichts gegen Russen, ich habe freundliche Beziehungen zu allen Ländern. Und als Publizist ist es aber wichtig, auch mit denen zu reden, gerade mit denen zu reden, mit denen niemand redet. Und manchmal, gebe's ja zu, bin ich auch der Pflichtverteidiger der Verfemten und Verdammten. Ja, hoffentlich auch. Im Rechtsstaat hat ja auch der schlimmste Verbrecher einen Pflichtverteidiger, aber das ist anscheinend für diese Medienschaffenden, für diese Medienmoralisten nicht mehr selbstverständlich. Umso wichtiger ist es, darauf hinzuweisen und auch die direkte Demokratie hier als vielleicht auch Therapiemittel dieser Verspannungen, dieser Verkrampfungen, ich nenne das manchmal auch den Aggregatzustand der engen Unterhosen, um das hier irgendwie wieder aufzubrechen. Nun also, meine Deutschland-Tournee, sie geht weiter, also lassen Sie sich da inspirieren von der Süddeutschen, das Interesse ist groß. Am 11. November, morgen, bin ich in Karlsruhe, also dort, wo das Verfassungsgericht zugange ist, der oberste Gerichtshof Deutschlands, das ist sozusagen der Gralshüter der Demokratie, in Karlsruhe, morgen, 19 Uhr, Türöffnung, 20 Uhr geht's los, www.weltwoche.de/events. www.weltwoche.de/events. Kommen Sie, ergattern Sie sich ein Ticket. Ich freue mich. Es geht dann weiter am 17. November in Leverkusen und am 18. November vorläufiger Abschluss in Erfurt. Das allerdings ist schon ausverkauft, aber für Karlsruhe und Leverkusen sind noch Tickets da. Und ein Thema, das ich sicherlich ansprechen werde, ist diese Funkstörung zwischen West und Ost. Ich habe die Buchmesse in Halle erwähnt, da war ich natürlich auch dabei, wenn so etwas Neues passiert. Da haben die Medien ja auch den Giftschrank aufgestellt. Achtung, Triggerwarnung, ja, nicht hingehen, da sind dann die Rechten. Das ist ja die Totschlagkeule schlechthin. Die Veranstalterin Susanne Dagen spricht darüber, alles was heute als rechts ist, ist ja fast schon rechtsextrem oder nicht fast schon, ist schon so. Also hier wirklich also eine fast schon panische Abgrenzungsmanie, eine Abgrenzungsobsession. Niemand hat in Deutschland die Absicht, eine Mauer zu errichten, aber wundersam schießen diese Mauern aus dem Boden. Das ist keine Demokratie. Und die Mauern bauen, das weiß man ja auch, das sind nicht die Gewinner der Geschichte. Nur die Verlierer bauen solche Mauern und die Mauern werden dann irgendwann eingerissen, beziehungsweise das, was auf der anderen Seite der Mauer ist, ist oft das Interessante. Und nun haben wir also, und das ist mir auch aufgefallen, wir haben einfach eine Funkstörung zwischen West und Ost in der Bundesrepublik. Und das ist eine Tragödie, dass ein Land, das so viel erreicht hat, das so viel geschafft hat, dass da jetzt diese Zerklüftung zu beobachten ist. Und ich muss leider auch sagen, eine politische Elite von machtgewohnten Traditionsparteien nicht bereit ist, die Voten von Millionen von Deutschen ernst zu nehmen und diese Unzufriedenheit ins parlamentarische Spiel, würde ich nicht sagen, es ist mehr als ein Spiel, es ist ein Wettbewerb, es ist in den parlamentarischen Entscheidungsprozess gleichberechtigt nach demokratischen Gepflogenheiten einzubeziehen. Da ist die deutsche Elite, das Establishment, nicht bereit. Man setzt auf Ausgrenzung, das hat man bei den Grünen am Anfang aufgemacht, aber nicht so lange wie jetzt bei der AfD. Und da wird diese Ausgrenzerei immer extremer. Und wir sehen es auch bei dieser Rede jetzt des deutschen Bundespräsidenten zum 9. November, einem ganz wichtigen Feiertag in der deutschen Geschichte, vielleicht einem der wichtigsten, das ist der Tag des Mauerfalls, übrigens auch der Tag der Ausrufung der Weimarer Republik damals, die ja in einer Tragödie unterging. Bei der Buchmesse, das möchte ich aber noch vorwegnehmen, gibt es auch intensive Berichte, die lesen sich also wie kleine, wie sagt man dem, das ist so, früher nannte man das, glaube ich, Blockwart, dass man aufgeschrieben hat, wer ist da alles gesichtet worden? Also wie so Staatsschnüffler, die dann aufschreiben, wer da gesichtet wurde, mit der Absicht, dann die entsprechend auch etwas bloßzustellen. Aha, der war auch dort und so weiter. Etwas primitiv jetzt in der Berichterstattung und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung habe ich den wirklich bemerkenswerten Schlusssatz gelesen, habe mich gewundert, dass so etwas in dieser doch qualitativ hochwertigen Publizistik stehen bleibt. Da hat also die Autorin, Julia Enke ist es, geschrieben, diese Buchmesse sei ein sinngemäß literarisch verbrämter oder literaturbuchmessemäßig verbrämter Angriff auf den Rechtsstaat. Und da habe ich mich dann schon gefragt, also was ist denn jetzt eigentlich in diesem Deutschland los? Also eine Buchmesse, zu der übrigens jeder Verlag in Deutschland, auch die Großen, eingeladen worden ist. S. Fischer, Suhrkamp, alle seien da eingeladen worden, hat man mir versichert, ich habe gefragt. Seien alle eingeladen worden, haben alle abgesagt. Jetzt sind natürlich eher die Verlage gekommen, die sonst an der Frankfurter Buchmesse ausgeladen werden, ausgegrenzt werden, ausgemauert werden. Natürlich sind die gekommen. Die sind jetzt nicht aus dem linken und linksextremen Spektrum der deutschen Verlagswelt. Sicher eher aus dem rechten Bereich, aber auch nicht alles gekannt, aber interessant. Auch eine unglaubliche Nachfrage. Es waren so viele Leute dort, ein voller Erfolg. Man hat ja am Anfang gedacht, das könne nichts werden. Es gab dann auch Demonstranten, die versucht haben, das abzuriegeln. Also auch da wieder eine menschliche Brandmauer sozusagen. Fürchterlich, diese Ausgrenzerei. Und die sind dort aufgetreten, aber das ist doch kein Anschlag auf den Rechtsstaat, ein Angriff auf den Rechtsstaat. Da versucht man so eine Buchmesse zu einer kriminellen Veranstaltung umzudeuten in den Mainstream-Medien. Und das sind schon bedenkliche Tendenzen. Jetzt, natürlich hat das dann keinen Widerhall. Die Leute machen da nicht mit, die glauben das nicht, aber ich finde es eben trotzdem immer wieder beunruhigend, wenn diese Organe des Establishments hier mit dieser Tonalität auftreten. Das zeigt einfach, wie man da denkt. in den Macht- und Schaltzentralen der Bundesrepublik. Die sehen darin einen Angriff auf den Rechtsstaat. Und wenn man in so einer Buchmesse den Angriff auf den Rechtsstaat sieht, dann müsste man ja eigentlich die Polizei schicken, denn ein Angriff auf den Rechtsstaat ist im Grunde eine Gesetzesverletzung. Und wenn man sagt, eine Buchmesse ist eine Gesetzesverletzung, ist ein Angriff auf den Rechtsstaat, ist sozusagen ja ein Aufstand, eine Rebellion oder eine widerrechtliche Zertrümmerung unserer rechtsstaatlichen Ordnung, ja, da müsste man ja all diese Verlage, diese Buchmesse und diese Bücher aus dem Verkehr ziehen, müsste man sie als kriminelle Produkte, ich will jetzt nicht weiter hier gehen, müsste man diese Bücher vielleicht auch zerstören und so weiter. Und Sie wissen, wie man das in der Vergangenheit gemacht hat. Und dass solche Slogans, solche Sätze einfach heute so widerspruchslos in diesen Zeitungen stehen, das ist mir aufgefallen, das finde ich absolut bemerkenswert. Wenn ich vom Innen berichte, kann ich Ihnen sagen, das war eine sehr interessante, für mich erhellende Buchmesse mit vielen spannenden Diskussionen. Ich habe mich bereit erklärt, auch eine zu moderieren über die deutsche Geschichte mit der Publizistin Cora Stephan und meinem früheren Mitarbeiter bei der Welt, Alexander Gauland. Und da haben wir uns über die Beschäftigung mit der deutschen Geschichte unterhalten. Muss man sich mit dieser Geschichte beschäftigen? Will man sich überhaupt mit dieser Geschichte beschäftigen? Ist sie nicht zu schmerzhaft? Wie muss man sich damit beschäftigen? Ich habe natürlich auch über den Vogelschiss gesprochen mit Herrn Gauland und gesagt, ja, Sie haben sich in diesem Minenfeld ja auch schon vergaloppiert. Ihre Vogelschiss-Episode ist vermutlich auch so etwas wie ein Vogelschiss in Ihrer eigenen politischen Laufbahn. Wir haben da offen über diese Dinge gesprochen. Und das sind doch keine Angriffe auf den Rechtsstaat, sich zu unterhalten und einmal die Welt nicht nur von links zu betrachten. Das ist der demokratische Rechtsstaat, zu dem gehören eben mehrere Meinungen, aber das ist nicht mehr selbstverständlich. Und wenn wir schon dabei sind, dann können wir gleich ansprechen diese Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Und ich kenne ja Frank-Walter Steinmeier noch als Bürochef von Schröder damals. Er wirkte auf mich wie ein pragmatischer Sozialdemokrat, aber er hat sich irgendwie altersradikalisiert oder er glaubt sich jetzt da an die Speerspitze eben jener Brandmauer Spitzen und Schützen und Architektenstellen zu müssen. Und er sagt, man müsse jetzt also wirklich die wehrhafte Demokratie ganz entschieden hier verteidigen, über Parteiverbote müsse ernsthaft gesprochen werden und man müsse auch den Mut haben, Politiker, die Verfassungsfeinde sind, nicht antreten zu lassen bei Wahlen. Also die Demokratie muss geschützt werden durch deren Außerkraftsetzung. Und das ist genau dieser Geist einer etablierten Politik, eines Establishments, das nicht willens ist, die Demokratie zu akzeptieren, nämlich die Tatsache, dass Millionen deutscher Wähler eine Alternative wollen zu diesen Parteien, die natürlich an der Macht sich gewissermaßen bis zur Ununterscheidbarkeit verfilzt haben. Und es gibt ja für alles Gründe, rationale Gründe, dass eine AfD entstanden ist, dass eben die CDU und die SPD so viele Wähler verloren haben. Wähler, die früher in der gerade ostdeutschen Wirklichkeit oder in der mitteldeutschen Wirklichkeit, wie Sie die immer bezeichnen wollen, damals überwiegend für die CDU gestimmt haben, weil natürlich man im Osten kritischer ist gegenüber dem Sozialismus und deshalb konservativer denkt. Ja, das ist doch nicht der Fehler der Leute, das ist der Fehler dieses politischen Establishments, das versagt hat, das nicht geliefert hat, das Fehler gemacht hat. Atomausstieg, Corona, überschießend, dann die ganze Migrationsmisere. Das sind ja eine Fehlleistung nach dem anderen und jetzt will man die Wähler bestrafen. Also da sehen Sie, Deutschland ist eine junge Demokratie und ich will da niemandem etwas Böses unterstellen. Ich weigere mich in diese zynische Sicht einzustimmen. Ich bleibe hoffnungsfroh. Ich sage, das sind Verblendungen, das sind Täuschungen. Die meinen es ja vielleicht sogar noch gut, aber sie schaffen mit dem nichts Gutes. Und wenn natürlich ein Frank-Walter Steinmeier sagt, mit diesen Kräften, damit meint er die AfD, darf man nicht zusammenarbeiten, parlamentarisch, obwohl sie gewählt sind. Ja, was sagt er dann? Dann treibt er ja diese Leute in die Illegalität. Außerhalb des Staates, hors la loi. Ja, will man die jetzt provozieren, damit man sie dann verhaften kann? Was sind das für Umstände? Und in dieser Funkstörung, ist eben nicht nur eine Funkstörung zwischen West und Ost, sondern es ist auch eine Funkstörung zwischen der Regierung und dem Establishment und weiten Teilen der deutschen Bevölkerung. Und ein Bundespräsident, Und ich wage mich jetzt weit vor hier ins deutsche Territorium, aber ein Bundespräsident hat doch um Himmels Willen die Aufgabe, den Zusammenhalt des Landes zu verbürgen. Sie können doch nicht einfach Millionen von Deutschen ausbürgern, indem sie ihnen aus den Elfenbeintürmen der Macht heraus die Zusammenarbeit verweigern, obwohl sie das müssen, gemäß Verfassung, gemäß Grundgesetz. Sie können einfach sagen, das interessiert mich nicht. Diese Partei, wir tun so, als würde die gar nicht existieren. Ich meine, was machen Sie, wenn die dann tatsächlich mal die Mehrheit haben? Schickt man dann die Bundeswehr, die stärksten konventionellen Streitkräfte, die jetzt Friedrich Merz aufbauen will? Ich muss Ihnen sagen, ich habe wenig Vertrauen, dass Politiker, die in diesen Kategorien denken, dass die jetzt große Armeen aufbauen sollten. Ich weiß, das sind jetzt unbotmäßige, ketzerische Bemerkungen, die da aus der Schweiz eingestreut werden, aber entschuldigen Sie, ich fühle mich aus Sympathie zu Deutschland berufen, das zu sagen. Widersprechen Sie mir, wenn ich falsch liege. Das ist sicherlich ein Thema, das wir morgen auch in Karlsruhe antippen werden. In unserer Vortragstournee, die Demokratie kann sich wehren. Ja, aber ist es dann noch Demokratie, wenn man sich dann so wehrt, wie das der Frank-Walter Steinmeier hier anregt? Weitere Themen des Tages, die Nord Stream-Untersuchung geht ja weiter. Es ist eine Gruppe von deutschen Detektiven, hat hier ziemlich viel herausgefunden, darüber berichtet das Wall Street Journal in seiner heutigen Ausgabe. Ist auch interessant, nichts davon lesen Sie in deutschen Zeitungen. Ist auch so ein Skandal, dass man diesen Terroranschlag nicht aufdeckt. Der BBC-Direktor muss zurücktreten, auch die Nachrichtenchefin, aufgrund eines offensichtlich manipulierten Beitrags zu der damaligen Trump-Rede am 6. Januar 2021 in Washington. Nachher kam es zu diesen Ausschreitungen, Sturm aufs Kapitol. Das wurde offensichtlich so zusammengeschnitten, dass der Eindruck entstand, Trump habe hier wirklich zum Widerstand aufgewiegelt, aufgerufen, sozusagen die Hütte anzuzünden. Und das ist ja nicht der Fall. Er hat ja gesagt, let's march peacefully and patriotically. Trotzdem fand ich diesen Auftritt falsch. Ich habe das damals auch verurteilt. Ich habe gesagt, das macht man nicht als gewählter Präsident. Auch wenn du subjektiv der Meinung bist, betrogen geworden zu sein bei Wahlen, das geht so nicht. Du kannst nicht einfach einen Volksaufstand in Kauf nehmen, billigend. Und das ist keine, das sind einfach keine gute Sache, wenn sie so auftreten. Da haben sie einen anderen Auftrag als Politiker, müssen sie sich anders wehren. Sonst machen sie sich wirklich verdächtig und setzen sie sich zu Recht dem Vorwurf aus, dass sie die Verfassungsordnung aus den Angeln heben wollen. Aber der Witz ist, er hat eben nicht dazu aufgerufen. Man kann sagen, er hat das fahrlässig laufen lassen. Und er hat natürlich eine Verantwortung, weil er diese Veranstaltung gemacht hat. Da will man ihn nicht freisprechen. Aber die direkte Schuld, wie man ihn versucht hat, hier zu anzukleben, das sind die Fake News. Man hat ganz wichtige Aussagen weggelassen. Jetzt aber die gute Nachricht. In Großbritannien müssen sie zurücktreten. Musste eigentlich bei uns irgendeiner im öffentlichen Rundfunk zurücktreten, weil die gleichen Fake News haben sie bei uns auch gesehen. Man hat zum Beispiel nie erwähnt, auch in den Medien nie, das wurde ausgeblendet. Fake News, Verdrehung von Tatsachen, um einen gewünschten Eindruck zu erzeugen. Das sind Fake News. Man hat das weggelassen. Peacefully and patriotically. Wurde nie erwähnt. Ist man einfach drüber hinweggegangen. Weil die Journalisten es nicht so sehen wollten, durfte es auch nicht so dargestellt werden. Bei uns ist aber niemand zurückgetreten. Die haben alle Journalistenpreise bekommen. Das lobe ich an den Briten. Da muss wenigstens einer zurücktreten. Donald Trump. Hat er seinen Zenit überschritten? Überdreht er es jetzt? Macht er gewaltige Fehler? Das ist die Argumentation der Financial Times, aber auch des Wall Street Journal. Ist interessant jetzt. Seine Zollpolitik ist vor allem in der Schweiz ja hoch umstritten, weil er uns ja gewaltige Zölle aufgebrummt hat. Diese Zollpolitik ist reiner Wahnsinn aus meiner Sicht. Hat rein innenpolitische Gründe, aber egal, das ist die amerikanische Sache. Wir müssen schauen, wie wir uns dagegen verhalten, aber ist total daneben. Nun, er hat ein Zollproblem. Erstens verteuert das die Waren in Deutschland, wie man das eben in Amerika, Entschuldigung, wie man das eben vorausgesehen hat. Und sie sind unpopulär, diese Zölle, bei den Wählern. Und jetzt kommt also der Supreme Court, der oberste Gerichtshof, der könnte diese Zölle noch verbieten lassen, rückwirkend. Und Trump hat es gemerkt, jetzt hat er plötzlich gesagt, $2,000 Zollrabatt pro Wähler soll da offeriert werden. Also er merkt jetzt, dass er da ins Schleudern kommt. Schara besucht Trump, neue Freunde im Weißen Haus. Syriens Außenpolitik orientiert sich gegen Westen. Ein ehemaliger Islamist, der mal auf der Terrorliste ist, der kommt jetzt zu Donald Trump, wird da auf dem Hof empfangen. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat sich für die Rückkehr von syrischen Flüchtlingen auch jenseits von Straftätern und Gefährdern ausgesprochen. Im krassen Gegensatz zum Außenminister Wadeful sagt er, es gebe keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland aufgrund des Ende des Bürgerkriegs in Syrien. Linnemann hat zweifellos recht. Aber ich befürchte, dass das nicht einzahlen wird aufs Glaubwürdigkeitskonto dieser Regierung, weil der Kanzler gleichzeitig, ja, der Außenminister hat ja das Gegenteil behauptet und sagt, wegen der Menschenwürde dürfen wir gar niemanden zurückschicken, weil in Syrien kein würdiges Leben möglich ist. Und das ist für mich auch ein Thema, wenn Sie natürlich mit diesem fast schon heilig gesprochenen Begriff der Menschenwürde kommen in der deutschen Politik. Ja, da können Sie nichts mehr machen. Das ist ja oberstes Verfassungsziel, die Würde. Und wenn Sie das sozusagen verallgemeinern, veruniversalisieren, dass also Deutschland die Menschenwürde überall sichern muss und allen helfen muss, wo die Menschenwürde gefährdet ist. Ja, was heißt das genau? Wenn Sie eben nicht so leben wie in Deutschland, müssen Sie aktiv werden, müssen Sie die aufnehmen. Das ist etwas die Vorstellung des Außenministers, die hier zum Tragen kommt. Und jetzt hat man in aller Öffentlichkeit diesen Streit und das wird natürlich die Glaubwürdigkeit dieser Partei nicht befördern, aber zumindest wird ein Problem sichtbar. Ich glaube, der Begriff der Menschenwürde, so sehr wir den ja alle unterschreiben, ist eben in seiner praktischen Realisierung in der Politik etwas Problematisches. Die AfD hat die Äußerungen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem möglichen Parteiverbotsverfahren scharf kritisiert. Nie hat ein Bundespräsident sein Amt so missbraucht, sagt der erste parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion Bernd Baumann dem Handelsblatt. Baumann sagte, Steinmeier habe mit seiner Aussage, wir müssen handeln, zu einem Verbotsverfahren gegen die AfD aufgerufen. Darin könnte man natürlich auch eine Verletzung der Gewaltenteilung sehen. Steinmeier sagt, das sei nicht undemokratisch, ein Parteiverbot zu verhängen. Im Gegenteil, das sei Demokratie. Ja, darüber könnte man natürlich streiten. Er sagte in seiner Rede, Steinmeier, nie in der Geschichte unseres wiedervereinten Landes waren Demokratie und Freiheit so angegriffen. Bedroht durch Russland von außen und bedroht durch innen, von innen durch die AfD. Das ist im Grunde die zentrale These. Deutschland, das deutsche Establishment im Belagerungszustand. Das heißt, die werden natürlich ziemlich wild um sich schlagen, um alles abzubremsen, abzublocken, was da nicht ins eigene Narrativ passt, was die eigene Macht bedroht. Da geht es eben auch vermutlich gar nicht mehr um Deutschland, da geht es einfach um die eigenen Pfründe. Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, warnt vor linkem Antisemitismus in Deutschland. Und ein Europaabgeordneter der AfD verteidigt seine Pläne für eine Russlandreise an ein Europa-Institut der Russischen Akademie der Wissenschaften. Ja, ist natürlich schon heikel, wenn Deutschland sich dermaßen im Kriegszustand wähnt mit Russland und wenn sie dann gleichzeitig rausfahren, hinfahren. Das ist immer eine schwierige Sache natürlich, wenn man sich da so in Widerspruch bringt, auch zur offiziellen Politik, die ja eben den Kriegszustand fast schon ausgerufen hat, aber gleichzeitig ja auch nicht, sagen sie immer wieder, wir sind ja doch nicht im Krieg, dann wäre es ja auch kein Problem, wenn der andere dorthin fährt. Also hier haben sie auch ein Durcheinander, ein Tohuwabohu. Putins Angst vor Straßenmusikern, darüber lese ich noch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, natürlich, Russland, das glaube ich schon, wird zu einem zunehmend autoritären Staat. Unsere Staaten übrigens auch, unsere super vorbildlichen Demokratien werden auch immer autoritärer, wenn ich da gewisse Nachrichten lese. Aber klar, Russland ist eine Autokratie mit ein paar demokratischen Elementen, ist nicht ein Rechtsstaat, wie wir das haben. Das ist mir unsympathisch, finde ich auch nicht gut. Aber das hindert mich doch nicht daran, als Schweizer zu versuchen, möglichst friedliche und sachliche Beziehungen mit Russland aufzubauen. Und diese Meldungen werden natürlich hier immer gebracht, nur um eben diese Kriegsstimmung gegen Russland anzutreiben. Was hilft gegen die AfD? Untersucht die Frankfurter Allgemeine, fühlt, was AfD-Wähler fühlen. AfD-Wähler kann man nicht mit Faktenchecks, Warnhinweisen und Argumenten überzeugen. Man muss ihr Vertrauen durch Emotionen gewinnen. Ja, das sind da diese gefühlsgetriebenen Menschen, die haben gar kein richtiges Hirn. Mit denen kann man ja nicht mit Argumenten kommen, da musst du mit Gefühlen kommen. so hat man ja früher über Frauen geredet, nicht in den frauenfeindlichen Zeiten, als das noch salonfähig war. Ja, Frauen und so, da kannst du nicht mit Argumenten, da musst du mit Emotionen kommen. Ein Blumenstrauß, nicht mit Argumenten. Unglaublich, diese Verachtung, diese Überheblichkeit gegenüber den deutschen Wählern, als ob die nicht Argumenten zugänglich wären. Ja, was sind denn die überzeugenden Argumente jener, denen die Fälle davon schwimmen? Ja, das ist ja der Punkt, sie haben keine Argumente. Und solange man diese Überheblichkeit hat, dann sage ich Ihnen, dann ist man ja in dieser Funkstörung zwischen oben und unten noch voll drin, man bewirtschaftet sie. So, jetzt muss ich aber aufhören, Sendung ist etwas länger geworden zum Anfang der Woche. Hoffentlich sehen wir uns morgen, würde mich freuen, in Karlsruhe. Ihnen allen einen super guten Start in diese neue Woche. Merci vielmals.